Nach meinem Post Gründe gegen entbündelte DSL-Anschlüsse und FTTH bzw. FTTL ohne Fallback kommt jetzt mein zweiter Blogpost im Zuge meiner Zivil- und Katastrophenschutzreihe. Hier geht auch mein Dank an das BBK, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, von denen ich die Erlaubnis bekommen habe, Textblöcke aus Schriften des BBK sowie der Vorgängerorganisation BZS, Bundesamt für Zivilschutz, und BVS, Bundesverband für den Selbstschutz, zu übernehmen. So, hier behandle ich, worum geht's in dem Artikel, was passiert, wenn beim Stromausfall, was können die Gründe für einen Stromausfall sein, was fordere ich jetzt, ja. So, warum dieser Artikel? Ich habe längere Zeit überlegt, was jetzt als zweiter Teil meiner Zivilschutzreihe kommt, und bin nach reiflicher Überlegung zu dem Schluss gekommen, dass von allen von mir evaluierten Überlegungen der Energieausfall die wahrscheinlichste Katastrophe ist, die eintreten kann und die eine große Schicht der Bevölkerung trifft und die auch überall eintreten kann. Und für diese Sache bräuchte man halt größere Vorbereitungen, die man selber treffen kann und sollte. Also zum Beispiel gegen Waldbrand kann man sich ja jetzt nicht großartig vorbereiten. Schon im Leitfaden ihr Vorsorgepaket des Bundesamts für den Selbstschutz vom BVS, eine Vorläuferorganisation des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenvorsorge von 1981. Den habe ich aus der Fachinformationsstelle vom BBK netterweise zur Verfügung gestellt gekriegt. Steht zum Thema Energieausfall: Alle Bürger der Industrienationen sind heute abhängig von verschiedenen Energiequellen, die ihnen über ein kompliziertes Verteilernetz ins Haus geliefert werden. Strom, Gas, Öl, Fernwärme. Von dem Umfang dieser Abhängigkeiten macht sich kaum jemand genaue Vorstellungen. Fast alle unsere Lebens- und Funktionsbereiche sind von der ständigen Verfügbarkeit dieser Hauptenergiearten in irgendeiner Form abhängig. Gelegentliche Energieausfälle, örtlich begrenzt und meist auch nur kurzfristig, erinnern uns manchmal an diese Abhängigkeiten. Bei Ausfall einer Energiequelle für nur wenige Stunden kann man vorübergehend noch darauf verzichten oder auf eine andere ausweichen. Bei kurzfristigem Ausfall von Gas kann man auf eine Kochplatte weiterkochen. Bei Verzögerung einer Heizöllieferung behilft man sich vorübergehend mit elektrischen Heizgeräten. Aber nur schon, wenn Öl und Strom zusammen ausfallen, gibt es für den modernen Haushalt normalerweise keine Heiz- und Kochmöglichkeiten mehr. Und wie lange können die Bewohner einer Stadt im Winter ohne Heizung leben? Die Bürger von etwa 80 Gemeinden in Schleswig-Holstein haben sich im Winter 1978-79 diese Frage stellen müssen. Diese Information wurde dann auch gekürzt in die Broschüren für den Notfall vorgesorgt übernommen, die erst vom BVS, später vom BZS und nun vom BBK an die Bevölkerung herausgegeben wird. Zum Thema elektrische Energie gibt es noch weiterführendes in der Einführung des Leitfaden für die Einrichtung und den Betrieb einer Notstromversorgung in Behörden und anderen wichtigen öffentlichen Einrichtungen des BBK. Hier steht: Obwohl in Deutschland schon defektes, einer kriminellen Handlung oder eines Naturereignisses ausfallen. Je nach der Ursache des Ausfalls oder des zu behebenden Schadens kann die Stromversorgung durchaus auch für einen längeren Zeitraum gestört sein, wie es etwa nach dem Wintereinbruch im November 2005 im Münsterland der Fall war. Bei einem Ausfall des öffentlichen Stromnetzes droht eine weitreichende Einschränkung der Handlungsfähigkeit. Was passiert eigentlich alles bei einem Stromausfall? Dann stellen wir uns aber mal die Frage, was würde bei einem großflächigen Stromausfall alles passieren? Die Heizung funktioniert nicht. Auch Öle der Gasheizungen benötigen für die Funktionalität Strom. Die Ölheizung, zum Beispiel für den Transport des Öls und die Einspritzung und Zündung, die Gasheizung für Umwälzpumpen und Steuerung. Ich habe zwar Informationen gefunden, dass es Heizungen gibt, die auf Handbetrieb umgerüstet werden können, aber das wird viel Geld kosten. Das Kochen wird erschwert. Bei einem Elektroherd entfällt diese Möglichkeit komplett. Ein älterer Gasherd lässt sich mit einem Streichholz zünden. Bei einem neueren mit komplett elektrischer Zündung könnte es auch problematisch werden. Die Beleuchtung stellt im ersten Moment noch kein Problem dar, da wohl jeder eine Taschenlampe und ein paar Kerzen zu Hause haben sollte. Doch wenn der Stromausfall länger anhält, dann wird es auch hier problematisch. Durch die verstärkte Nutzung von Kerzen bzw. generell offenem Feuer, auch zum Beispiel zum Kochen, wird wohl auch die Anzahl der Wohnungsbrände steigen. Da kommen wir zum nächsten Problem. es brennt und dann sollte der Notruf folgen. Und hier greift dann der letzte Blogpost, den ich geschrieben habe, nämlich zum Thema Telefonie. Ohne die Stromversorgung in der Wohnung ist es auch heute schon vielfach nicht mehr möglich, einen Notruf abzusetzen. Das Mobilfunknetz entfällt dann natürlich ebenso, weil die Basisstationen vom Mobilfunknetz nicht oder nur kurz mit Notstrom versorgt sind. Geldautomaten fallen ebenso aus, daher gibt es keine Möglichkeit, an Bargeld zu kommen. Die Kassenterminals sind Banken, welche mit automatisch agierenden Geldtresoren verbunden sind, funktionieren ebenso wenig. Die Kassen in Supermärkten funktionieren ohne Strom auch nicht, und selbst wenn die Angestellten alle Preise im Kopf haben und mit Papier arbeiten, mit welchem Geld soll man da bezahlen, wenn die Bargeldreserven, die man daheim hat, leer sind, kann man nichts mehr machen. Man kann hier allerdings sagen, dass dann die Katastrophenschutzbehörden die Ware wohl beschlagnahmen und unter der Bevölkerung verteilen. Die Kühlung in den Supermärkten funktioniert natürlich ebenso wenig wie der Kühlschrank zu Hause, also da muss schnell das verderbliche Zeug so schnell wie möglich weg. Ebenso wird der Verkehr komplett zusammenbrechen. Jeder ist mit seinem Auto unterwegs, weil er in Panik ist, die Ampeln sind ausgefallen und ob die Leute, wenn sie in Panik sind, auch noch auf die Verkehrsregeln achten oder auf die Straßenschilder, ich bezweifle es. Aber das Verkehrschaos gibt's nicht lange, nur eine Tankfüllung. Dann stehen die Autos, und weil es keine Möglichkeit mehr gibt, sie nachzufüllen. Die Tankstellen fördern das Benzin mit elektrischen Pumpen aus unterirdischen Tanks und diese werden nun nicht mehr mit Strom versorgt. Nachteil von dem Ganzen? Jetzt stehen überall Fahrzeuge im Weg und blockieren den Weg für Hilfs- und Rettungsfahrzeuge. In Regionen, in denen zur Wasserförderung Pumpen benötigt werden, gibt es auch das Problem, dass kein Wasser mehr aus den Leitungen kommt. Wo noch vorhanden, können Notbrunnen eingesetzt werden. Zurzeit werden auch neue Notbrunnen errichtet oder alte wieder instand gesetzt. Aber einige davon haben Konstruktionsfehler. Die haben Pumpen, die fest mit dem öffentlichen Stromnetz verbunden sind. Und somit gibt es keine Möglichkeit, eine Notstromeinspeisung schnell zu verwenden. Gründe für einen Stromausfall. Welche Gründe könnte jetzt einen Stromausfall haben? Ich nenne mal jetzt verschiedene, ohne zu kommentieren, wie wahrscheinlich oder unwahrscheinlich dies sind. Erste Möglichkeit wäre, es wird zu viel Strom entnommen. Am Jahresanfang 2012 wäre es fast mal passiert. Es ist viel Strom verbraucht worden. Es wurde aber keiner auf der Strombörse nachgekauft, weil das teuer ist, sondern die Energieversorger haben die Notreserven angezapft, die sie gesetzlich haben müssen. Das ist verboten, die anzuzapfen aus so einem Grund. Sie haben es trotzdem getan. Wäre jetzt noch mehr verbraucht worden, hätte es sein können, dass das Stromnetz komplett in die Knie geht und es einen Blackout gibt. So, dann könnte natürlich ein Computervirus im Netzmanagement sein. Nachdem die ja schon in Atomkraftwerksteuerungen, in Zentrifugensteuerung und sonst wo waren, warum nicht auch in der Steuerung vom Netzmanagement? So, es könnte zu viel Strom entnommen werden und ein Anbieter auf dem Strommarkt, meist eben der Stadtwerke, könnte zum Lastabwurf gezwungen sein. Dabei wird dann ein Straßenzug oder eine ganze Gemeinde abgeschaltet oder auch ein einzelner Großverbraucher, wie zum Beispiel irgendeine Industriefirma. Ist jetzt eine lokal begrenzte Sache. Andere Möglichkeit wäre, es wird zu viel Strom entnommen und der Lastabwurf wird nicht durchgeführt. Dadurch bricht dann ein Teil vom Stromnetz zusammen und es können weitere Teile in Mitleidenschaft gezogen werden, es können Kraftwerke sich notausschalten. Und das ist eine Kettenreaktion, die durch ein europaweites Netz sich natürlich auch europaweit ausbreiten kann. Hatten wir gehabt, ich weiß gar nicht, vor ein paar Jahren, da tritt es ein, was dann weiter unten genannt wird, die Verkettung von mehreren Ereignissen. Da war eine Stromleitung planmäßig abgeschaltet, eine andere hat einen Defekt gehabt. Und dadurch war das Stromnetz an einer Stelle überlastet und hat eine größere Kettenreaktion verursacht. Sie war jetzt nicht europaweit, sondern war begrenzt, aber immerhin, das ist der gleiche Effekt. Ja, dann gibt es noch die Möglichkeit von einem EMP, einem elektromagnetischen Impuls. Das könnte ein Blitz sein, der sogenannte LEMP. Das könnten Wechselwirkungen zwischen dem Erdmagnetfeld und den ionisierenden Gasen in der Erdatmosphäre sein. Das ist der sogenannte magnetohydrodynamische EMP. Das könnte eine elektrostatische Entladung sein, wobei die eigentlich nur eine Gefahr für kleine elektrische Bauteile ist und eigentlich auch nur ja, in kleinerem Maßstab, also tritt eigentlich zum Beispiel dann auf, wenn man aus dem Auto aussteigt, da kennt man ja diesen Schlag, den man versetzt kriegt, und das ist eigentlich eine Entladung, da entlädt man selbst sich. So, ein Asteroideneinschlag könnte ein Grund für eine EMP sein oder eine Atomexplosion. Das ist dann ein sogenannter MEMP, NEMP oder auch HEMP für High Altitude Nuclear Electromagnetic Pulse. Der NEMP, den gab es auch schon wirklich. Und zwar ist es eine indirekte Folge von intensiver Gammastrahlung in einigen hundert Kilometern Höhe über der Erdatmosphäre. Das ist nur durch eine Atomexplosion zu erzeugen. Und das gab es bis zum Verbot oberirdischer Kernwaffentests. Die haben dann komplette Stromnetze, also komplette Stromversorgungsnetze und Schiffe zerstört. So zum Beispiel bei dem Kernwaffentest Starfish Prime über dem Pazifik am 9. Juli 1962. Also da hatten wir dann einen Energiebereich von einigen MeV und der hat dann wirklich das, da werden dann wirklich komplette Energienetze zerstört. Das Nette ist, dass dann das Stromnetz noch als eine Art Antenne wirkt. So, dann gibt es noch die Möglichkeit von Schwankungen im Stromnetz. Da wird zum Beispiel die Gefahr gesehen, dass das mit der zunehmenden Dezentralisierung im Stromnetz und durch die meist im Niederspannungsnetz einspeisenden neuen Erzeuger die Schwankungen in der Netzfrequenz zunehmen könnte. Also wir haben ja, Stromnetz besteht ja aus verschiedenen Bereichen. Aus dem Niederspannungsnetz, das ist das, was bei jedem daheim ankommt. Das Mittelspannungsnetz und dem Hoch- und Höchstspannungsnetz. Und in dem Niederspannungsnetz, da speist normale Solarzellenanlage oder so ein und da gibt es so gut wie kaum Netzregelung. Während in den oberen Ebenen, da gibt es dann eine Netzregelung, die dafür sorgt, dass die Stromfrequenz gleich bleibt. Weitere Folge wäre noch der Zusammenbruch von Freileitungen, vor allem im Hochspannungs- und im Höchstspannungsbereich, durch zu viel Schnee auf den Leitungen. Es gibt eine hohe Gewichtsbelastung. Ja, und das kommt natürlich, was ich vorhin schon erwähnt habe, das Zusammenkommen mehrerer eigentlich nicht ausschlaggebende Faktoren. Beispiel Ausfall einer Leitung, während eine andere zu Wartungszwecken abgeschaltet ist. So, was fordere ich jetzt? Zuerst mal will ich, dass jeder, der es hier liest oder hört, über die Punkte nachdenkt. Als Vorbereitung zu Hause kann man bei BBK die Broschüre für den Notfall vorgesorgt downloaden. Ist eine kleine, nette Broschüre. Ich glaube, irgendwas so um die 40 Seiten rum. Und bringt einem schon mal ganz wirkungsvolle Sachen. Da ist zum Beispiel auch beschrieben, wie man eine Notfallapotheke sich vorbereitet und so weiter. Außerdem kann man beim BBK einen Flyer zum Thema Stromausfall herunterladen. Auch der Link ist im Blog mit drin. Viele von den Vorbereitungen, die in den Flyern gegeben werden und die man auch generell haben sollte, kann nur jeder selber treffen und kann nicht der Staat für einen machen. Hier gab es zum Beispiel früher war es sinnvoll, jetzt wäre es immer noch sinnvoll, gab es die Selbstschutzlehrgänge vom Bundesverband für den Selbstschutz, kurz BVS. Die waren sehr hilfreich, die haben einen aufgeklärt darüber, wie man sich selbst helfen kann. Leider gibt es die nicht mehr, die sind zusammen mit dem BVS verschwunden, weil man davon ausgegangen ist, dass man eine solche Einrichtung nach dem Ende vom Kalten Krieg nicht mehr benötigt wird. Dazu hätte ich auch nochmal aus der Broschüre Ihr Vorsorgepaket vom BVS heute BBK ein Zitat zu diesen Selbstschutzlehrgängen. Die Vorsorgeempfehlungen dieser Broschüre geben eine Menge Anregungen und Informationen. Wer sie beherzigt und in die Tat umsetzt, wird für sich und seine Familie die Überlebenschancen für den Fall einer Katastrophe oder eines Krieges ganz erheblich erhöhen. Sicher könnte manches noch etwas gründlicher erläutert werden. Vor allem wäre etwas praxisnützlich, zum Beispiel die Bekämpfung eines Brandes, der Transport eines Verletzten, das Ablöschen einer brennenden Person und anderes mehr. Beides, Erläuterungen und Praxis, bietet der 12-stündige Selbstschutzgrundlehrgang, den der Bundesverband für den Selbstschutz im Auftrag der Gemeinden durchführt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Teilnahmebescheinigung gilt für Führerscheinbewerber auch als Nachweis über die Unterweisung in Sofortmaßnahmen am Unfallort im Sinne der Straßenverkehrszulassungsordnung. Wo und wann Lehrgänge stattfinden, geben die Gemeinden in ihren Mitteilungsblättern und in der Presse bekannt. Nutzen Sie die gebotene Chance. Im Selbstschutzgrundlehrgang werden Informationen vermittelt über die Wirkung von Angriffswaffen, die Vorsorgemaßnahmen des Staates auf dem Gebiet des Zivil- und Katastrophenschutzes, die Vorsorgemaßnahmen, die der Einzelne treffen kann, zum Beispiel Lebensmittelvorrat, Errichtung eines Schutzraums usw., so selbstschutzmäßiges Verhalten im Ernstfall, die vier Genfer Abkommen und die Konvention über Schutz des Kulturgutes. Im Selbstschutzgrundlehrgang wird praktisch geübt, zum Beispiel das Ablöschen von Kleinbränden und brennender Kleidung an Personen, das Bergen und Transportieren Verletzter. Aus dem Bereich der lebensrettenden Sofortmaßnahmen im Selbstschutz lernt man zum Beispiel Wiederbelebung durch Atemspende, Blutstillung, Schockbekämpfung, Maßnahmen bei Verletzungen und Knochenbrüchen. Außerdem bietet der Bundesverband für den Selbstschutz über die Gemeinden Ergänzungslehrgänge an, die, ebenfalls kostenlos, bei jedem offenstehen, der an einem Selbstschutzgrundlehrgang teilgenommen hat. Der Ergänzungslehrgang Strahlenschutz vermittelt Kenntnisse über Grundlagen des Strahlenschutzes, Strahlungsschäden, Umgang mit Strahlenmessgeräten. Der Ergänzungslehrgang für Selbstschutzmaßnahmen in Wohnstätten erweitert die Kenntnisse über vorbereitende Selbstschutzmaßnahmen, nachbarschaftliche Hilfeleistung, Herrichten von Kellern und Behelfsschutzräumen, über Überlebensmethoden nach Katastrophen und Waffeneinwirkungen. Der Ergänzungslehrgang für Selbstschutzmaßnahmen in landwirtschaftlichen Betrieben befasst sich mit vorbereitende Selbstschutzmaßnahmen, Rettung der Tiere, Schutz der Ernte- und Futtervorräte. Man sieht schon, das Ganze ist ausgerichtet auf eine andere Zeit. Also gleich das Erste, was genannt ist, ist hier die Wirkung von Angriffswaffen. Dann ist natürlich auch noch was drin, das Bergen und Transportieren Verletzter, also ein Verletzter wird nicht geborgen, ein Verletzter wird gerettet. Geborgen werden eigentlich nur Tote und Gegenstände. Ja. Natürlich müsste man diese Lehrgänge überarbeiten und ich denke, dass ein Lehrgang von 16 Stunden nicht gleichzeitig noch für den Führerschein da sein sollte. Dafür sind und bleiben die lebensrettenden Sofortmaßnahmen bzw. Erste-Hilfe-Lehrgänge von Hilfsorganisationen. Aber prinzipiell wäre es, denke ich, eine gute Idee, den Selbstschutzgrundlehrgang in Kombination mit dem Selbstschutzmaßnahmen für Wohnstättenlehrgang wieder aufleben zu lassen. Ansonsten gilt die gleiche Forderung wie in meinem letzten Blogpost, also den zum Thema Telefon, so zum Beispiel die Aufrechterhaltung der Notrufmöglichkeiten. Dies könnte zum Beispiel auch über eine Förderung des Notfunks im Amateurfunk geschehen. Also nicht komplett darüber, aber es wäre sinnvoll, den auch wieder zu fördern. Also der Notfunk, das sind Amateurfunker, die in Katastrophenfällen die BOS-Einheiten, also Behördenorganisationen mit Sicherheitsaufgaben unterstützen. Zum Beispiel, sie stehen in der Gemeinde und bilden sind Ansprechstelle für Notrufe und leiten diese Notrufe dann über Amateurfunkmittel weiter an eine zentrale Einrichtung, wie zum Beispiel ein Landratsamt oder so. Dann weiter, wichtige Infrastrukturbetriebe, wie zum Beispiel Tankstellen, müssen mit Notstromversorgung ausgerüstet werden. Ja. So, kurze Info zu meinen Quellen. Das wäre die Broschüre für den Notfall vorgesorgt, ein Leitfaden für Sie und Ihre Familie, eine Broschüre vom Bundesamt für den, vom Bundesverband für den Selbstschutz BVS. Die ist aus meiner eigenen Sammlung und ich habe leider keine Informationen wie Erscheinungsjahr oder sonst was. Dann die Broschüre für den Notfall vorgesorgt, Vorsorge und Eigenhilfe in Notsituationen. Das ist die Fortsetzung, oder das ist die Weiterentwicklung von der erstgenannten Broschüre. Die wird jetzt vom Bundesamt für Zivilschutz und Bevölkerung und Katastrophenhilfe herausgegeben, kurz BBK. Habe ich in der 11. Auflage August 2009 hier und die kann man unter www.bbk.bund.de downloaden. Dann die Broschüre Ihr Vorsorgepaket, Informationen über Vorsorge und Eigenhilfe der Bürger. Das ist eine Broschüre vom Bundesverband für den Selbstschutz BVS aus dem Jahr 1981 und die wurde mir durch die Fachinformationsstelle des BBK zur Verfügung gestellt. Daraus wurde dann die Broschüre für den Notfall vorgesorgt entwickelt. Und schließlich habe ich ja noch einen Absatz zitiert aus dem Leitfaden für die Errichtung und den Betrieb einer Notstromversorgung in Behörden und anderen wichtigen öffentlichen Einrichtungen. Das sind Leitfaden des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, BBK, aus dem Dezember 2005, aktualisiert im Juli 2008. Kann man mir dann bei denen auf der Seite runterladen. Ja, dann habe ich auch noch weiterführende Literatur, aber die bitte direkt in meinem Blog angucken.